NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Unruhige Ostern in der Ukraine. Von Frieden und Versöhnung keine Spur. Die Lage hat sich über die Ostertage sogar eher zugespitzt. Außerdem im Programm. Die Ostermärsche, müssten die nicht völlig überlaufen sein, wenn die Angst vor bewaffneten Konflikten wieder zunimmt? Dazu auch unser Kommentar. Und wir begleiten den Boston-Marathon, der zur Stunde läuft. Ansonsten spielt der Sport aber hauptsächlich in Köln heute. Zuerst aber zu Deutschlands Verkehrswegen. Straßen ohne Schlaglöcher sind teuer. Deshalb sollen Autofahrer den Unterhalt mitbezahlen. Soweit ist sich die Regierung einig. Thorsten Albig von der SPD hat jetzt überraschend einen neuen Vorschlag zur Diskussion gestellt. Er fordert einen Sonderfonds Reparatur Deutschland. Bei der Union der CSU und in den eigenen Reihen stößt der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein damit allerdings auf heftigen Widerstand. André Steins fasst die Debatte zusammen.
Albigs Idee, eine Sonderabgabe zu zahlen von allen Autofahrern, Höhe 100 Euro jährlich. Die Einnahmen sollen dann ausschließlich für Reparatur und Wartung von Straßen benutzt werden. Albig spricht in der Zeitung Die Welt von einem Sonderfonds Reparatur Deutschland. Er wisse, dass das Zumutungen für die Menschen seien. Aber wer funktionierende Straßen wolle, müsse jenseits von Steuern bereit sein, etwas in einen Reparaturfonds zu geben. Die Reaktion auf Albigs Vorschlag? Parteiübergreifende Ablehnung, vor allem innerhalb der Großen Koalition. Unionsverkehrsexperte Ulrich Lange lehnte die Sonderabgabe als versteckte Steuererhöhung ab. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, also Albigs Parteikollege Johannes Kahrs, sieht Albigs Idee genauso.
Also ich halte da nichts von. Wir haben im SPD-Wahlprogramm festgelegt, dass wir 2 Milliarden pro Jahr mehr ausgeben wollen für Verkehrsinfrastruktur. Das haben wir nicht ganz hingekriegt. Es werden in 4 Jahren 5 Milliarden. Aber wir haben auch festgelegt, dass wir keine Pkw-Maut oder irgendetwas Ähnliches wollen. Und deswegen finde ich, ist das ein überflüssiger Vorschlag.
Albig rechnet in der Zeitung vor, dass die Bundesmittel von 5 Milliarden Euro in 4 Jahren für die Instandhaltung der Straßen nicht ausreichen. Er erwartet Kosten in Höhe von 7 Milliarden und das jährlich. Zahlen, die sich mit Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung decken. Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, stimmt in diesem Punkt noch zu.
Zunächst mal die Analyse, dass uns Milliarden fehlen, um die vorhandene Verkehrsinfrastruktur zu erhalten, ist richtig. Allerdings müssen wir da nicht über neue Haushaltstöpfe und neue Abgaben zunächst nachdenken, sondern über die richtigen Prioritäten. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass hat der Bundesrechnungshof herausgefunden, dass Gelder, die vom Bund kamen für den Straßenunterhalt, für Investitionen in das vorhandene Netz, dass diese Gelder unterjährig immer verschoben wurden in Außenneubauprojekte. Also Geld, was eigentlich für den Substanzerhalt vorgesehen worden ist, wurde für Außenneubauprojekte verausgabt. Das ist die falsche Priorität. Hier muss sich was ändern und hier sind vor allen Dingen auch die Länder gefragt.
Heftige Kritik übt Albig an den Mautplänen des Bundesverkehrsministeriums. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident glaubt, dass eine Pkw-Maut allein für ausländische Fahrzeughalter, Zitat, kaum EU-rechtkonform zu gestalten sei. Das Ministerium nennt Albigs Vorstoß einen weiteren Debattenbeitrag und will Details nicht kommentieren. Der Gesetzentwurf zur Pkw-Maut soll aber bis zur Sommerpause fertig sein. Auch hier im Gespräch 100 Euro jährlich, die der Fahrzeughalter zahlen soll. Allerdings, deutsche Autofahrer sollen das Geld vom Staat zurückbekommen.
Ein Bericht von André Steins war das aus Berlin. Von ruhigen Osterfeiertagen kann in der Ukraine nicht die Rede sein. Der Genfer Friedensplan vom Gründonnerstag scheint weit weg. Bei einer Schießerei in der ostukrainischen Stadt Slawiansk starben am Sonntag mehrere Menschen. Seither spitzt sich die Lage zu. Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig. Prorussische Separatisten bitten Russland um militärischen Beistand und Russland rüstet verbal auf. Außerdem ist am Nachmittag US-Vizepräsident Biden in Kiew eingetroffen. Er will mit der Übergangsregierung über die Wirtschaft und politische Reformen sprechen. Die aktuelle Lage fasst Oliver Schosch zusammen.
Die versprochene österliche Ruhe wurde am frühen Sonntagmorgen durch einen Anschlag auf einen Straßencheckpoint der prorussischen Aktivisten bei Slawiansk beendet. Mindestens 3 Menschen wurden dabei getötet. Nach der Schießerei gestern folgte heute eine regelrechte Propagandaschlacht. Das russische Fernsehen zeigte immer wieder die 2 ausgebrannten Geländewagen, mit denen die Angreifer angeblich gekommen waren. Und dazu die erstaunlich gut erhaltenen Beweismaterialien, die auf den rechten Sektor hinweisen. Unter anderem eine völlig unversehrte Visite Visitenkarte des Anführers der ukrainischen Nationalisten. Ein hagerer junger Mann mit kahlrasiertem Kopf und angeschwollenem Auge wurde von einem bewaffneten Separatisten vor die Kamera geführt und als Aktivist des rechten Sektors vorgestellt. Er sei in der Umgebung von Slawiansk aufgegriffen worden. Ich wurde einberufen und mir wurde mitgeteilt, dass wir nach Charkiw fahren und dann möglicherweise nach Slawiansk. Der Separatistenführer und selbsternannte Bürgermeister von Slawiansk, Vyacheslav Ponomariov, richtete im russischen Fernsehen einen Appell an Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Er forderte ihn auf, Friedenstruppen in die Ostukraine zu schicken. Wenn der ukrainische Innenminister Arsen Avakov bei seinem geplanten Besuch in der Ostukraine nach Slawiansk käme, werde er selbst auf ihn schießen, so Ponomariov. Mitglieder der prorussischen Separatisten forderten Waffen von Moskau. Russlands Außenminister Sergei Lavrov ging am Mittag bei einer Pressekonferenz darauf ein, machte jedoch keine eindeutigen Aussagen über eine mögliche Reaktion aus Moskau. Immer mehr Menschen in der Ostukraine wenden sich an Russland mit der Bitte, sie vor der Willkür der bewaffneten Angreifer zu retten. Damit werden wir in eine schwere Lage versetzt. Diejenigen, die bewusst einen Bürgerkrieg provozieren, handeln verbrecherisch. Wir werden diese Politik nicht nur verurteilen, sondern auch unterbinden. Sergei Lavrov warf der ukrainischen Regierung vor, die Abmachungen von Genf in grober Weise verletzt zu haben. Der wichtigste Punkt der Genfer Vereinbarung war, dass keine Gewalt mehr zugelassen wird. In diesem Punkt wurden die Abmachungen nicht erfüllt. Mehr noch, wir sehen, dass die Kiewer Regierung die vereinbarten Schritte nicht unternimmt und das Genfer Abkommen somit verletzt. Die Behörden in Kiew tun gar nichts, um die Ursachen der schweren ukrainischen Krise zu beseitigen. Lavrov teilte auch in Richtung der USA aus. Morgen kommt US-Vizepräsident Joe Biden mit der ukrainischen Übergangsregierung in Kiew zusammen. Es geht um die weitere politische Entwicklung und um die Stabilisierung der ukrainischen Wirtschaft. Bevor uns unsere amerikanischen Partner mit weiteren Sanktionen drohen, möchte ich Sie um eines bitten. Werden Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst für diejenigen, die Sie an die Macht gebracht haben. Sie verschließen die Augen vor dem Mist, den das jetzige Regime fabriziert, und vor den Banditen, auf denen sich dieses Regime stützt. Der russische Außenminister bezeichnete es als unannehmbar, dass die ukrainische Übergangsregierung sich weigere, den Maidan in Kiew zu räumen und die dortigen Aktivisten zu verdrängen. Außerdem werde die Verfassungsreform verschleppt.
Oliver Schosch über die aktuelle Situation in der Ukraine. Der Konflikt in der Ukraine beschwört für viele ungute Erinnerungen herauf. Der Kalte Krieg, das Wettrüsten zwischen Ost und West in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auf den Ostermärschen damals demonstrierten bundesweit bis zu 1 Million Menschen für Frieden und Abrüstung. Zwar wünschen sich auch heute viele eine friedliche Welt, an den traditionellen Märschen von Hamburg oder Bremen bis ins Ruhrgebiet haben trotzdem nur wenige Leute teilgenommen. Wolfram Görz ist mitgelaufen.
Trommler begrüßten die Ostermarschierer zur Abschlussfeier in Dortmund. 500 Menschen feierten hier ein buntes Friedensfest. Aktivistin Brigitte Schubert wandte sich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, haben wir gesagt. Auch kein Drohnenkrieg. Egal, ob von Deutschland gesteuert oder von der USA ausgeführt. Nein zu deutschen Kriegseinsätzen. Nein zum Drohnenkrieg.
Zuvor hatten die Ostermarschierer noch einmal an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Joachim Schramm von der Deutschen Friedensgesellschaft sagte, damals wie heute seien junge Menschen getäuscht worden und deswegen freiwillig in den Krieg gezogen.
Heute ist es nicht mehr das zu verteidigende Vaterland. Heute sind es die Menschenrechte, die es angeblich zu retten gilt, oder der Schutz vor dem Terrorismus. Oder es ist ganz banal das Versprechen eines angeblich sicheren Jobs oder eines bezahlten Studiums, mit dem die Bundeswehr junge Männer und Frauen in ihre Reihen lockt.
Beherrschendes Thema des dreitägigen Ostermarsches an Rhein und Ruhr war aber diesmal der Konflikt um die Ukraine. Die Friedensaktivisten kritisierten die ihrer Ansicht nach einseitige Berichterstattung in deutschen Medien, so auch Monika Greve aus Bielefeld.
Was von unserer Presse jetzt Russland gegenüber, Putin gegenüber gemacht wird, so geht es nicht, ne? Also ich unterrichte selbst Jugendliche. Und wir haben da sehr wenig Schlägereien, aber wenn es Schlägereien gibt, Da müssen irgendwie beide Seiten sich unterhalten, sich einigen, und zwar auch unter Anerkennung der Interessen beider Seiten. Und das muss auch die Politik machen.
Angesichts des aktuellen Themas blieben die Teilnehmerzahlen am Ostermarschwochenende aber gering. Die Situation in der Ukraine sei vielleicht zu kompliziert. Viele Menschen in Deutschland wüssten offenbar nicht genau über die Lage Bescheid, meinte der Dortmunder Ostermarsch-Veteran Willi Hoffmeister.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht genau. Ne? Ich weiß auf Maidan, was sich da abgespielt hat. Ich weiß, dass die Neonazis da in die Regierung gekommen sind. Und das ist für mich schon Grund genug, das abzulehnen und zu sagen, so geht das nicht. Und das Schlimmste für mich ist, dass 12 deutsche Yachtbomber wieder an die Grenze verlegt worden sind. Das ist absolut unakzeptabel für unser Land. Das kann man nur verurteilen.
Der 81-Jährige ist seit mehr als 50 Jahren bei jedem Ostermarsch im Ruhrgebiet dabei. Dagegen gingen auch diesmal wieder nur wenige junge Leute auf die Straße. Der Friedensbewegung fehlt es sichtbar an Nachwuchs.
Wolfram Götz hat die Stimmung bei den Ostermärschen eingefangen. Die weltpolitische Lage ist ernst und doch lockt sie nur wenige zum Demonstrieren auf die Straße. Sebastian Auer kommentiert.
Das Bild wirkt wie aus der Zeit gefallen. Da treffen sich einige Demonstranten, die meisten schon mit grauen Haaren, und schwenken Fahnen mit der Friedenstaube. Ostersonntag stehen rund 100 Teilnehmer vor der Zentrale des Energiekonzerns RWE in Essen und an ihren Jacken hängen Anstecker mit der Aufschrift Atomkraft, nein danke. Im westfälischen Gronau treffen sich Karfreitag 300 Demonstranten vor der Urananreicherungsanlage und fordern die Stilllegung. Und dann gibt's noch eine Fahrraddemo von Essen nach Bochum sowie eine Abschlusskundgebung heute in Dortmund. In den 80er Jahren waren bis zu 1 Million Leute auf den Beinen, inzwischen sind es maximal ein paar tausend. Aber der Sprecher des Organisationskreises Ostermarsch Rhein-Ruhr sagt, die Positionen der Teilnehmer seien weiterhin von der Bevölkerung getragen. Nein, das sind sie nicht, denn der Großteil der Bevölkerung weiß es besser. Die sogenannten Friedensaktivisten malen ein Schwarz-Weiß-Bild, das im Jahr 2014 nicht mehr tragbar ist. Ihre Feindbilder ganz klassisch: NATO und EU. Dort säßen deshalb auch die Schuldigen für die jetzige Krise in der Ukraine. Wenn einige Teilnehmer der Ostermärsche ganz unverfroren sagen, der Westen wolle sich die Ukraine untertan machen und Russlands Präsident Putin werde zu Unrecht in den Medien kritisiert, dann muss man sich fragen, ob die Teilnehmer der Ostermärsche die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim im Februar schon vergessen haben. Von den gewalttätigen russischen Separatisten in ostukrainischen Städten mal ganz zu schweigen. Nein, der Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist ganz sicher nicht dieser Meinung und nimmt deshalb zu Recht nicht an den Ostermärschen teil. Und eine Demo gegen Atomkraft kann auch keine Massen mehr anziehen, wo der Ausstieg schon längst beschlossene Sache ist. Die Ostermärsche sind in ihrer jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß. Die Organisatoren müssen sich Gedanken machen, wie sie ihren Protest ins 21. Jahrhundert bringen. Denn nicht alle Forderungen sind per se falsch. Dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist, darf zu Recht kritisiert werden. Genauso, dass Rüstungsgeschäfte Regierungssache sind und über sie geheim im Bundessicherheitsrat entschieden wird, anstatt öffentlich im Bundestag. Bei den Ostermärschen wirken diese Themen wie Randaspekte. Sie müssen mehr in den Vordergrund, wenn die Bewegung eine Zukunft haben will. Und die Organisatoren und Teilnehmer müssen sich fragen, ob sie nicht die Zeichen der Zeit verschlafen haben. Denn wirkungsvoller Protest funktioniert oft nicht mehr mit Fahnen und Fahrraddemos, sondern online mit einer Petition. Übrigens im Vertrag über die Arbeitsweise der EU als Grundrecht eines jeden Bürgers festgehalten.
Den Ostermarschierern fehlt der Rückhalt. Der Kommentar war das von Sebastian Auer, hier auf WDR 5 und NDR Info. Es ist 18.43 Uhr. Seit 3 Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Bei Luftangriffen in der Nähe von Aleppo sind nach Angaben von Aktivisten auch am Wochenende wieder Dutzende Menschen getötet worden. Die Lage im Land ist unübersichtlich. Und doch will Präsident Assad Anfang Juni Wahlen abhalten. Präsidentschaftswahlen. Beobachter fürchten, Assad könnte der einzige Kandidat sein. Sabine Rossi berichtet.
Am 3. Juni sollen die Syrer nun zu den Urnen gehen. Das hat das Parlament in Damaskus auf einer Sondersitzung beschlossen. Auch Syrer, die außerhalb des Landes leben, sollen an der Wahl teilnehmen, sagt der Parlamentssprecher Mohammed Jihad Al-Laham im Anschluss an die Sitzung. Ich rufe alle Bürger der Syrischen Arabischen Republik, sowohl im Land selbst als auch im Ausland, dazu auf, ihr Recht wahrzunehmen, um den Präsidenten Syriens zu wählen. Im Ausland sollen die Syrer an den jeweiligen syrischen Botschaften ihre Stimme abgeben. Wie genau die Wahl im Land selbst ablaufen soll, ist indes unklar. In den Gebieten des Bürgerkriegslandes, in denen die Regierung von Präsident Bashar al-Assad die Kontrolle hat, werden wohl Wahllokale öffnen. In den Regionen, in denen Oppositionelle das Sagen haben, dürfte das kaum der Fall sein. Genau dort setzt die Kritik der syrischen Opposition an. Sie befürchtet, dass dort, wo Assad die Macht hat, kaum Syrer den Mut haben werden, gegen ihn zu stimmen, während in den anderen Landesteilen überhaupt nur schwerlich Menschen zur Wahl gehen werden. Der Vermittler der Vereinten Nationen für Syrien, Brahimi, hatte vor einer Wahl in Syrien zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgeraten. Er befürchtet, dass es danach noch schwieriger wird, eine Lösung in dem Konflikt zu finden. Auch in Deutschland gibt es Kritik. Der Außenpolitikexperte der Grünen, Omid Nuripur, schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, die Ankündigung sei wie ein Nackenschlag für alle diplomatischen Bemühungen. Von morgen an können mögliche Kandidaten die Unterlagen für die Präsidentschaftswahl einreichen, sagte Parlamentssprecher Al-Laham. Ich rufe all diejenigen, die um das Amt des Präsidenten kandidieren wollen, dazu auf, ihre Bewerbungen beim Verfassungsgericht innerhalb der nächsten 10 Tage einzureichen. Beginnend von Dienstag, dem 22. April, bis Donnerstag, dem 1. Mai. Mit vielen Gegenkandidaten für Präsident Assad rechnet in Syrien keiner. Ein neues Wahlrecht, das das Parlament Mitte März auf den Weg brachte, gibt strenge Regeln vor. So muss ein Kandidat die vergangenen 10 Jahre in Syrien gelebt haben. Außerdem darf er nur die syrische Staatsangehörigkeit besitzen. Damit wird die Exilopposition de facto ausgeschlossen. Präsident Assad hat seine Kandidatur noch nicht offiziell bekannt gegeben, ließ jedoch immer wieder erkennen, dass er antreten werde. Im März 2011 hatte der Aufstand in Syrien zunächst mit friedlichen Protesten begonnen. Etwa 150.000 Menschen sollen seitdem in den Bürgerkrieg ums Leben gekommen sein. Rund 9 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Die meisten Flüchtlinge suchen im Land selbst Schutz. Etwa 2,7 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen Syrien verlassen.
Über die geplanten Präsidentschaftswahlen in Syrien informierte Sabine Rossi. Kapitäne steuern Schiffe sicher durch unruhige See. Bei Gefahr gehen sie als Letzte von Bord. Soweit die Theorie. Bei dem schweren Fährunglück vor der südkoreanischen Küste am vergangenen Mittwoch war beides offenbar nicht der Fall. Die Fähre mit 476 Menschen an Bord ging unter. Weniger als die Hälfte von ihnen wurde gerettet. Am Wochenende haben Taucher die ersten Leichen aus dem Inneren des Schiffs geborgen. Der Kapitän und einige Crewmitglieder sind schon festgenommen worden. Im Beitrag von Jürgen Hanefeld erhebt Südkoreas Präsidentin schwere Vorwürfe gegen die Besatzung.
Das Verhalten des Kapitäns und von Teilen seiner Crew ist unverständlich, widerspricht dem gesunden Menschenverstand und kommt einem Mord gleich. Es kann nicht ungesühnt bleiben. Mit diesen Worten hat Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye die Schiffsführung der untergegangenen Fähre Sewol gegeißelt. Die Regierung wird die Schuldigen zur Verantwortung ziehen, und zwar straf- und zivilrechtlich und unabhängig von ihrem Rang. Frau Park war in den vergangenen Tagen immer wieder von Angehörigen der Opfer beschimpft worden, weil die Rettungsaktion viel zu spät eingeleitet worden sei. Am Schauplatz des schlimmsten Schiffsunglücks in Korea seit 20 Jahren gehen die Bergungsarbeiten weiter. Stündlich bringen Taucher die Leichname von ertrunkenen Passagieren an Land. Nach revidierten Zahlen waren ursprünglich 476 Menschen an Bord der Fähre, darunter 339 Schüler und Lehrer, unterwegs in ein Ferienlager. Insgesamt wurden 174 Schiffbrüchige gerettet. Für die übrigen besteht nach menschlichem Ermessen keine Hoffnung mehr. 4 weitere Mitglieder der Mannschaft wurden heute verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, den Passagieren nicht geholfen zu haben. Der Kapitän und 2 Offiziere sind in 5 Punkten angeklagt, darunter Vernachlässigung ihrer Pflichten und Verletzung des Seerechts. Unter ihnen ist die 26-jährige 3. Offizierin, die das Schiff zum Zeitpunkt des Unglücks geführt hat. Immer mehr Details werden bekannt, die zur Katastrophe beigetragen haben könnten. Wegen dichten Nebels hatte die Sewol den Hafen Incheon Dienstagabend mit 2,5-stündiger Verspätung verlassen. Womöglich, um diesen Zeitverlust einzuholen, nahm das Schiff eine Abkürzung zwischen kleinen Inseln, zwischen denen besonders starke Strömungen herrschen. Der Offizierin war dieser Wasserweg nicht vertraut. Sie wäre auch gar nicht im Dienst gewesen, hätte das Schiff seinen Fahrplan eingehalten. Nur der Verspätung wegen stand sie im entscheidenden Moment auf der Brücke. Dort herrschte offenbar Chaos und Panik, wie die gestern veröffentlichte Aufzeichnung des Sprechfunkverkehrs zwischen dem Schiff und der örtlichen Kontrollstation offenbart. Als das Schiff zu sinken beginnt, sagt der Lotse: Weil wir die Lage von hier aus nicht einschätzen können, soll der Kapitän entscheiden, ob die Passagiere von Bord müssen. Doch der Kapitän zögert auch dann noch, als sich das Schiff bereits zur Seite neigt. Die Antwort eines nicht identifizierten Crewmitglieds lautet: Nein, ich habe gefragt, ob die Passagiere gerettet werden können, wenn wir jetzt mit der Evakuierung beginnen. Die Frage kam viel zu spät. Wir kippen, wir sind kurz davor unterzugehen, soll ein anderes Mitglied der Besatzung gerufen haben. Es neigt sich so sehr, wir können uns kaum bewegen. An anderer Stelle sagt dieselbe Stimme, dass die Sicherheitsanweisungen nicht an die Passagiere weitergegeben werden konnten, weil das Lautsprechersystem an Bord nicht funktioniert habe.
Südkoreas Präsidentin spricht nach dem Fährunglück von Mord. Ein Bericht war das von Jürgen Hanefeld. Es ist fast so etwas wie ein Run auf China im Moment. Der Außenminister war da, jetzt folgt der Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Auf seinem Flug nach China heute hat Sigmar Gabriel gleich 50 Wirtschaftsvertreter mitgenommen. Dazu eine Handvoll Parlamentarier, sogar ehemalige Minister bei seiner Visite in Peking und Shanghai. Mit im Tross ist auch unsere Reporterin Angela Ulrich.
Die Wirtschaftsmacht China ist enorm wichtig für deutsche Unternehmen, sagt Sebastian Heilmann vom Berliner China-Think-Tank Merix.
Der Markenname Deutschlands in China ist durch die Qualitätsprodukte, aber auch durch diese diplomatische Verlässlichkeit sehr stark gefördert worden. Und das gibt natürlich dann offene Türen in China, durch die man gehen kann.
Und diese offenen Türen will Wirtschaftsminister Gabriel nutzen. China ist bereits Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner in der Region, genauso wie Deutschland für China das Einfallstor nach Europa ist. Allerdings warnt Gabriel davor, ungebremst auf China zu setzen.
Interessant für Deutschland im Rahmen der Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung wird unter anderem sein, wie entwickelt sich denn die chinesische Wirtschaft? Was passiert da eigentlich, wenn jetzt die Kreditblase mindestens mal zusammenschrumpft? Welche Auswirkungen hat das für die deutsche Volkswirtschaft? Das sind Themen, die, glaube ich, auch eine große Rolle spielen werden.
Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich verlangsamt. Trotzdem machen die deutschen Autobauer rund ein Viertel ihres Absatzes in China, Tendenz rasant steigend. Sigmar Gabriel wird gemeinsam mit Vertretern von VW, Daimler und BMW die Automesse in Peking besuchen. Das Mekka der Branche derzeit. Elektromobilität ist dabei ein wichtiges Thema. Auch Mittelständler machen gute Geschäfte mit China, bei Tunnelprojekten zum Beispiel, bei Turbinen, um dreckige Luft zu reinigen oder bei Hightech zur Energieeffizienz. China will weiter wachsen, aber nachhaltiger, grüner, sagt Miriam Meissner, Umweltexpertin bei Merix.
Das ist schon ernst gemeint, der Krieg gegen die Umweltverschmutzung, die Li Keqiang gerade Anfang März ausgerufen hat. Das ist durchaus ernst gemeint. Gleichzeitig muss man auch sehen, China will weiter wachsen, China muss weiter wachsen. Diese neue Balance zu finden zwischen auf der einen Seite Wachstumszielen und auf der anderen Seite Umweltschutz, das bedeutet nicht, dass das jetzt eine 180-Grad-Wendung wird.
Li Keqiang, Chinas Ministerpräsidenten, trifft Sigmar Gabriel gleich an seinem ersten Besuchstag in Peking. Außerdem eröffnet Gabriel dort ein Wirtschaftsforum zur Energieeffizienz. Hier will Deutschland Vorbild sein, kann aber auch einiges lernen von China. Was Klimaschutz angeht, künftige verbindliche Abkommen, ist der Wirtschaftsminister allerdings skeptisch.
Die Chinesen sind sehr restriktiv, indem sie sagen, das, was ihr da vorhabt, ist nichts anderes, als uns unter der Überschrift Klimaschutz Auflagen zu machen, die uns bei unserem Weg einen bescheidenen Wohlstand zu entwickeln, behindern sollen.
Anschließend geht es am Mittwoch weiter nach Shanghai. In der Pilotfreihandelszone stehen Fragen nach Wirtschaftsreformen auf dem Programm. Bislang tut sich da nach Meinung deutscher Unternehmen viel zu wenig. Sigmar Gabriel will bei seinem Besuch auch die Menschenrechte in China ansprechen.
Ich rede darüber. In der Regel mache ich zum Beispiel Folgendes. Ich treffe mich dort, also jedenfalls in den bisherigen Reisen habe ich das gemacht, in der deutschen Botschaft auch immer mit Oppositionellen.
Ob das auch diesmal so sein wird und wen Gabriel treffen will, dazu schweigt der Vizekanzler.
Sigmar Gabriels China-Reise. Angela Ulrich war das mit einem Ausblick. Und damit kommen wir auch schon zum Sport hier im Echo des Tages. Die Marathonläufer in Boston sind gestartet, mancher sicher mit einem etwas mulmigen Gefühl im Bauch nach den Anschlägen vom vergangenen Jahr, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Gestartet wurde erst einmal mit einer Schweigeminute. Dagmar Pepping hat den Lauf beobachtet.
Es ist das zweitgrößte Feld in der langen Geschichte des Boston-Marathons. Rund 36.000 Läufer haben sich auf den Weg gemacht. 9.000 mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten der zusätzlichen Läufer konnten den letzten Marathon wegen der Bombenexplosionen im Zielraum nicht beenden und dürfen deshalb erneut starten. Die Veranstalter haben die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft. 7.500 Polizisten und Mitglieder der Nationalgarde sollen die Laufstrecke bewachen. Der Zielbereich ist weiträumig abgesperrt. Zuschauer müssen Kontrollpunkte passieren. Dort wird jede Tasche kontrolliert. Mehrere schwerverletzte Überlebende des Anschlages wollen die letzten Meter des Marathons auf ihren Prothesen mitlaufen, an der Seite von Familienmitgliedern und Freunden. Bei dem Bombenattentat vor einem Jahr und der anschließenden Verfolgungsjagd auf die beiden mutmaßlichen Täter kamen 4 Menschen ums Leben. Mehr als 260 wurden verletzt.
Soweit der Bericht aus Boston von Dagmar Pepping. Zu mir ins Studio gekommen ist jetzt mein Kollege aus der Sportredaktion, Uli Schäfer. Bleiben wir doch mal kurz beim Boston-Marathon, Herr Schäfer. Die meisten Läufer brauchen wohl noch ein ganzes Weilchen, aber die Besten sind schon im Ziel. Wer hat denn gewonnen?
Also bei den Männern siegte überraschend zum ersten Mal übrigens seit 1983 ein US-Amerikaner. Mab Cavlisighi heißt der Mann. Er brauchte für den Marathon 2 Stunden, 8 Minuten und 36 Sekunden. Das ist ganz schön schnell. Bei den Frauen gewann die Titelverteidigerin Rita Jeptu aus Kenia in der Streckenrekordzeit von 2 Stunden, 18 Minuten und 57 Sekunden, auch nicht langsam.
Soweit der Marathon, jetzt aber zum Fußball. Der erste FC Köln, der kann ja heute Abend den Aufstieg schaffen in die Bundesliga. Vorzeitig kann er den perfekt machen. Wie stehen denn die Chancen?
Also aufsteigen wird der FC auf jeden Fall. Und die Chancen, dass es schon heute Abend klappt, sind ziemlich gut. Die Kölner müssen gegen Bochum eigentlich nur gewinnen. Dann sind sie am viertletzten Spieltag zurück in der ersten Liga. Ich glaube, das klappt, denn Bochum ist in dieser Saison kein so starker Gegner. Und die Kölner, die spielen zu Hause. Und der FC-Torwart Timo Horn, der weiß, was das bedeutet.
Ja, ein ausverkauftes Haus, eine Wahnsinnsunterstützung. Ich denke, das hat man auch schon in den vorherigen Spielen gesehen. Da merkt man, dass die ganze Stadt auch darauf brennt, wieder Erstligafußball hier zu sehen. Und deswegen wollen wir den Fans das dann auch zurückgeben. Ich kann mir jetzt noch nicht so ausmalen, wie es dann am Abend ausschaut, wenn man das wirklich klar macht.
Wenn es klappt, dann ist nochmal Karneval in Köln angesagt. Es wird auf jeden Fall ganz groß gefeiert. Enttäuschung dagegen heute bei den Eishockey-Fans in Köln, denn die Kölner Haie haben das dritte Finalspiel um die deutsche Meisterschaft verloren. Nach 2 Siegen in den ersten beiden Spielen unterlagen die Haie zu Hause Ingolstadt mit 1:4. Burkhard Hupe berichtet.
Die Kölner im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft, aber trotzdem stand es nach 20 Minuten nur 1:1. Dann der Schock kurz vor Ende des Mittelabschnittes. Da ging Ingolstadt erneut in Führung. Ein Abstaubertor von Derek Hahn. Und als die Kölner dann im Schlussdrittel alles versuchten, vor ausverkauftem Haus, 18.500 Zuschauer, darunter auch Fußballnationalspieler Lukas Podolski, da konterten die Ingolstädter die Kölner Haie eiskalt aus, kamen zu den Treffern 3 und 4, und jetzt führen die Kölner in dieser Finalserie eben nur noch mit 2:1.
Und das heißt, Köln braucht noch 2 Siege, denn Meister wird, wer zuerst 4 Spiele gewinnt. Die nächste Partie steigt morgen Abend in Ingolstadt. Zum Radsport. Rund um Köln, so heißt das älteste deutsche Straßenradrennen, das heute zum 98. Mal ausgetragen wurde. Es ging über 193 Kilometer. Die Entscheidung in Köln fiel im Zielsprint und Gerald Ziolek aus Pulheim bei Köln wurde Dritter. Gewonnen hat das Rennen der Ire Sam Bennett. Springreiter Daniel Deusser hat erstmals den Weltcup gewonnen. Der in Belgien lebende Deusser siegte beim Finalturnier in Lyon in Frankreich. Für einen deutschen Doppelsieg sorgte Ludger Baerbaum. Markus Ehning beendete die Weltcup-Saison auf Platz 4. In der Dressur landete zuvor Titelverteidigerin Helen Lange-Hahnenberg auf dem 2. Platz hinter der Britin Charlotte Dujardin. Ein Ergebnis aus der Handball-Bundesliga, 29. Spieltag. Göppingen und Nettelstedt-Lübbecke trennten sich 23:23. Und noch Ergebnisse vom 31. Spieltag der Basketball-Bundesliga, soweit sie vorliegen. Bremerhaven unterlag Tübingen 78:85. Bamberg besiegte Vechta 88:78. Oldenburg schlug Hagen 92:71. Frankfurt besiegte Trier 67:56. Und Ulm gewann gegen Bayreuth 92:74. Und zum Schluss noch eine Erfolgsmeldung vom Hockey. Die Herren der Harvesterhuder THC hat erstmals die Euro-Hockey League gewonnen. Im Finale des Feldhockey-Europapokals siegten die Hamburger gegen Oranje-Zwart aus den Niederlanden 3:1 im 7-Meter-Schießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.
Vielen Dank, das war das Neueste aus dem Sport mit Uli Schäfer an diesem Ostermontag. Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unsere Sendung gibt's im Internet auch als Podcast unter wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Tamara Tischendorf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.